Deutschlandfunk Nova. 100.
Gerade jetzt beim Hören, bei euch, bei mir, passiert was. Wir legen alle Spuren. Permanent. Wir verlieren Hautschuppen. Ich habe mal nachgeguckt, es sind 40.000 pro Minute. Und in jeder einzelnen Hautschuppe steckt unser unverwechselbarer genetischer Fingerabdruck. Jede einzelne kann im Prinzip dabei helfen, einen Verbrecher zu überführen. Unsere DNA verrät unser Geschlecht, wo wir herkommen, und es gibt total viele Hinweise darin auf unsere Identität. Eine Riesenchance und auch eine große Verantwortung. In unserer 100 heute über Spuren geht es erstmal um Verbrechen. Also wo die Spuren dann tatsächlich auch genutzt haben. Julia Rosch, du hast ja die Redaktion der Sendung gemacht. Was passiert in unserer ersten Geschichte?
Ja, in der ersten Geschichte, da geht es um Marianne Vaatstra. In den Niederlanden ist das jedem ein Begriff, denn Marianne Vaatstra, das war eine junge Niederländerin, die wurde 1999 brutal vergewaltigt und ermordet. Die Aufklärung dieses Falles hat sehr, sehr lange gedauert. Genauer gesagt 13 Jahre. Und Vera Pache hat die ganze Geschichte recherchiert.
In unserer zweiten Geschichte geht es um die wohl berühmteste und bekannteste DNA der Welt. Das ist die DNA von Henrietta Lacks. Sie selber hat davon eigentlich nichts mehr mitbekommen, wie berühmt sie bzw. ihre DNA dann wurde. Ihre Familie zunächst auch nicht. Und im Rückblick lief da, könnte man sagen, einiges schief. Ein Beispiel dafür, dass wir oftmals erst neue Techniken entwickeln und dann eigentlich erst drüber nachdenken, wie wir überhaupt verantwortungsvoll und menschlich damit umgehen.
Ja, und in unserer letzten Geschichte, da geht es um Jens Söring. Jens ist Deutscher, Diplomatensohn in den USA und lernt Mitte der 80er Jahre Elizabeth kennen. Und 3 Monate, nachdem er sie kennengelernt hat, sind Elizabeths Eltern tot, brutal ermordet. Und da gerät Jens Söring in den Fokus der Ermittlungen. Ja, und da ist er bis heute. Möglicherweise unschuldig, wie einige Spuren beweisen. Und genau darüber haben wir gesprochen mit Karin Steinberger von der Süddeutschen Zeitung.
Das alles in der 100 auf Spurensuche über DNA und wo die uns hinführt.
Deutschlandfunk Nova. 100.
Heute auf Spurensuche. Von Marianne Vaatstra gibt's Fotos im Netz. Auf einem hat sie so ein total süßes Lächeln. Das ist so ein Lächeln, wie das 16-jährige Mädchen nur hinbekommen können. Marianne Vaatstra ist leider nicht älter als 16 geworden. Sie wurde in einem Ort in der Nähe von Leeuwarden in den Niederlanden vergewaltigt und ermordet. Das allein war für die Menschen, die sie kannten, ihre Familie kaum zu ertragen. Die Tragödie nach der Tragödie, lange Zeit konnte leider kein Täter gefunden werden. Bis dann, Jahre später, der Fall nochmal neu aufgerollt wird. Es werden eigentlich keine neuen Spuren gefunden, aber die vorhandenen, die werden nochmal anders ausgewertet. Unsere Autorin Vera Pache erzählt, wie es dazu kam.
In November I got a call from the NFI and they told me, well, you have a match. And that is something like exploding fireworks in your head. That's the first time you hear that this case is going to be solved. And that is, of course, very explosive information.
Das ist Ron Reintjema, der ist Kriminalpolizist in den Niederlanden und erzählt mir hier gerade von dem Fall in seiner Karriere. Vielleicht ist es sogar der Moment in seiner Karriere. Weil er hat hier gerade einen Anruf von einem Labor bekommen, das DNA-Proben für ihn untersucht hat. Und dieses Labor teilt ihm mit, es gibt einen Treffer. Und für Ron fühlt sich das an wie ein Feuerwerk. Weil zum ersten Mal klar ist, er und seine Kollegen werden einen Fall lösen, an dem vorher schon mehrere Ermittlerteams gescheitert sind. Der Fall, um den es geht, der liegt inzwischen 13 Jahre zurück. Das ist der Fall Marianne Vaatstra. Das war 1999, da wurde ein 16-jähriges Mädchen ermordet. Und dieser Fall hat überall in den Niederlanden für Schlagzeilen gesorgt. Und niemand hat wahrscheinlich mehr daran geglaubt, dass der jemals noch aufgelöst wird.
Hallo, nice to meet you.
Ich treffe Ron Reintjema bei der Polizei in Leeuwarden. Das liegt ganz im Norden der Niederlande. Es ist eine ganz hübsche Kleinstadt mit Grachten und viel Wasser. Und Ron arbeitet hier seit ungefähr 30 Jahren bei der Polizei. Angefangen hat er als einfacher Polizist und hat dann bei der Kriminalpolizei Karriere gemacht. Der ist sonnengebräunt, trägt ein graues Hemd, hat die Ärmel hochgekrempelt. Ist eigentlich ein ziemlich lockerer Typ. Allerdings möchte ich von dem nicht unbedingt verhört werden, weil der schon auch eine sehr straighte Art hat. Aber heute hat er sich auf jeden Fall sehr viel Zeit für mich genommen, um mit mir über den Vaatstra-Fall zu sprechen.
Well, the Vaatstra case is a very special one in Holland because it started out in 1999, where Marianne was brutally murdered and raped in a little village nearby Kollum, between Kollum and a village called Zwaagwesteinde.
Kollum, Zwaagwesteinde, das sind Namen von holländischen Dörfern. Und um da rauszukommen, bin ich eine ganze Weile auf schnurgeraden Straßen aus Leeuwarden rausgefahren. Rechts und links grüne Wiesen, hölzerne Windmühlen, viel Kühe und Schafe. Ja, und irgendwann kommt dann eben Kollum, ein kleines Dorf mit so ungefähr 6000 Einwohnern. Und hier beginnt am 30. April 1999 der Fall Marianne Vaatstra. Marianne ist damals 16 Jahre alt. Die hat blonde, gewellte Haare, ganz hübsches Gesicht. Die ist so ein richtiger Teenager. Sie hat sich schön gemacht für den Abend, weil sie ausgehen will, trägt ein enges Top, schwarze Leggings und außerdem trägt sie Buffalos, diese Turnschuhe mit den sehr dicken Plateausohlen.
It was Queen's Day in the Netherlands, so that's April the 30th. So everybody is being celebrating things and lots of things going on. Marianne came from a little village called Zwaagwesteinde, but had a boyfriend and they agreed that they would meet each other in a different village, Kollum, where a lot of festivity was going on.
Also Marianne wohnt eigentlich in Zwaagwesteinde, aber an diesem Abend ist sie mit ihrem Freund in Kollum verabredet, weil die beiden wollen dort Königinnentag feiern. Das ist so der Nationalfeiertag in den Niederlanden. Ja, und ihr Bruder bringt sie dann dort mit dem Auto hin.
And she came with her brother, who brought her there by car. And she promised that she would take a taxi going back home, but she didn't. She took a bike and cycled back to the place where her boyfriend lived.
Marianne verspricht ihrem Bruder, dass sie später mit dem Taxi nach Hause fahren wird, aber sie wird sich nicht daran halten. Sie nimmt ein Fahrrad, radelt zuerst ein Stück mit ihrem Freund und dann trennen sich die Wege. Das ist eine super klare Vollmondnacht und für Marianne sind es jetzt so bis nach Hause noch ungefähr 20 Minuten.
So she cycled off in the dark and was never found again at home.
Also Marianne ist da in der Nacht alleine mit dem Fahrrad Richtung nach Hause gefahren, aber sie kommt dort niemals an. Ihre Eltern am nächsten Morgen, ja, sind natürlich in riesengroßer Sorge. Sie rufen dann beim Freund an, aber da ist sie natürlich auch nicht. Die Familie und Freunde fangen dann an, nach Marianne zu suchen. Auch entlang dieses Fahrradweges, den sie da am Abend genommen hat. Ja, und dann finden sie das Fahrrad zuerst auf einer Wiese neben dem Fahrradweg, entlang von so ein paar Büschen und Bäumen, finden sie dann auch Marianne. Dieser Anblick ist einfach mehr als grausam. Also sie finden das Mädchen dort halbnackt, vergewaltigt und ermordet. Und die Kehle ist durchgeschnitten.
This is a very traumatic situation. Also her father and her brother came there after they were called. And her father saw the body of his daughter there. So that was a really terrible thing to experience, I can imagine, as a parent.
Als Ron Reinchema mir das erzählt, merke ich ihm an, wie nah ihm das geht. Weil obwohl er gar nicht selber am Tatort war, er hat nämlich die Ermittlungen erst viel später aufgenommen, hat er sich diese Fotos vom Tatort natürlich immer wieder und wieder anschauen müssen. Und er ist selber Vater und sagt, wahrscheinlich ist es so ungefähr das Schlimmste, was man sich vorstellen kann, das eigene Kind so zu sehen. Die Polizei fängt damals natürlich sofort an zu ermitteln. Und ja, klar, der Mord von Marianne ist natürlich auch das Thema Nummer eins in der ganzen Gegend. In Kollum, schräg gegenüber von der Kirche, treffe ich Arte. Der sitzt da vor einem Imbiss und trinkt Bier in der Abendsonne. Und er grüßt wirklich jeden, der hier vorbeikommt. Ja, und klar erinnerte sich noch an die Sache mit Marianne Vaatstra.
Iedereen hier in dit dorp, hier wohnen 6000 Menschen. Die dachten allemaal, dass es ein Buitenlander zou wezen.
Arte erzählt mir, dass damals im Dorf sofort alle geglaubt haben, das muss ein Ausländer gewesen sein. Und der Grund dafür war, ganz in der Nähe vom Tatort, da war eine Unterkunft für Asylsuchende. Und das war der Grund, warum dann alle gleich dorthin gezeigt haben.
Ja, ich kann sehr gut Deutsch, hä?
Und mitten im Gespräch winkt Arte Monika dazu, weil die nämlich Deutsch spricht.
Sie haben Täter gesucht im Iran und in Irak und in Ägypten, glaube ich, noch. Und sie wollten hier damals ein ganz großes Asylsuchezentrum bauen, weil da waren Leute gegen. Und dann war das natürlich Öl aus Feuer, ne?
Und wie war dann die Situation hier? Da gab es richtig
Stress. Ja.
Wie muss ich mir das vorstellen?
Sie haben den Bürgermeister mit Eiern beworfen.
Echt jetzt?
Ja.
Also ich glaube, das, was Monika und Arte da erzählen, ist im Großen und Ganzen richtig, aber es ist noch ziemlich untertrieben, weil 1999, also kurz nachdem dieser Mord passiert ist, da ging es richtig ab in Kollum. Also zum Beispiel habe ich Fernsehberichte gesehen, da sieht man, wie wütende Menschen bei einer Versammlung nach vorne aufs Podium stürmen, den Bürgermeister mit Eiern bewerfen und der Bürgermeister, der verkriecht sich aus Angst, dass er angegriffen wird unterm Tisch. Gleichzeitig werden zu der Zeit Asylsuchende auf der Straße angegriffen, Kinder vom Fahrrad gestoßen. Es geht sogar so weit, dass dieses Heim bewacht werden muss, damit die Bewohner vor dem wütenden Mob beschützt werden.
Her boyfriend was living in this area, and it's called Biden Post. Mm-hmm. Coming from Kolum.
Ja. Ron Reintjema zeigt mir da auf einer Luftaufnahme den Weg, den Marianne mit dem Fahrrad gefahren sein muss, bevor sie ermordet wurde. Ja, und wo das Heim für die Asylsuchenden war. Und die Unterkunft, die liegt tatsächlich sehr nah am Tatort. Das ist einer der Gründe, warum die Bewohner dann halt auch in den Fokus geraten. Und dann ist da aber noch eine andere Sache, und zwar die Art und Weise, wie Marianne umgebracht wurde. Also, dass ihre Kehle aufgeschlitzt wurde.
Because her throat was slit, a lot of people thought that it would be something specifically for foreigners to do so. So there you have it. A very explosive situation.
Die Ermittler haben damals natürlich direkt nach dem Mord alle Details fotografiert. Sie haben die Leiche fotografiert, sie haben Spuren gesichert, alle möglichen Menschen befragt, auch Bewohner aus dem Flüchtlingsheim. Die einzig wirklich interessante Spur damals ist das Sperma des Täters, seine DNA.
Ein klassischer Cold Case, ein Mordfall. Es gibt DNA am Tatort, es gibt ein DNA-Profil vom Spurenleger, vom Tatort. Aber es gibt keine Übereinstimmung mit einer bekannten Person, was dieses DNA-Profil angeht. Und es gibt keine Augenzeugen, es gibt keine anderen Hinweise, wer der mögliche Täter ist. Die Polizei stand also völlig im Dunkeln.
Das ist Manfred Kaiser, der ist Professor für forensische Molekularbiologie an der Erasmus-Universität in Rotterdam. Der leitet dort die Abteilung für genetische Identifizierung. Er kommt aus Berlin, lebt und forscht aber seit mehr als 13 Jahren in den Niederlanden. Und er kennt diesen Fall sehr, sehr gut. Er kennt auch diese Vermutungen, dass der Täter ein Asylsuchender sei.
Der leitende Staatsanwalt damals hat einen DNA-Test zur geografischen Abstammung in Auftrag gegeben, der zur damaligen Zeit aufgrund der damals geltenden Gesetzeslage in den Niederlanden nicht legal war.
Mit Hilfe dieser Analyse ließ sich schon damals so ganz grob sagen, aus welcher Region der Welt unsere Vorfahren vermutlich stammen. Und dieses Ergebnis der Untersuchung war dann für viele sehr überraschend.
Und die hat gezeigt, dass die väterlichen Vorfahren dieser unbekannten Person nordwesteuropäischer Abstammung sein müssen.
Der Mörder ist also höchstwahrscheinlich kein Asylsuchender. Im Fazra-Fall hat diese geografische Abstammungsanalyse damals geholfen, diese ganze aufgeheizte Stimmung in Kollum ein bisschen runterzukühlen. Aber in einer Sache bringt diese DNA-Analyse die Ermittler nicht weiter, nämlich sie liefert keine weiteren Hinweise auf den Täter. Also die Polizei weiß jetzt nur, wer er nicht war. Und deswegen werden die Ermittlungen dann auch irgendwann eingestellt. Vorerst.
The father of Marianne Bauke Fasra was very active in keeping this case alive, rightfully so. But he had his own ways in doing that, and he claimed to every politician or every person of interest in making his claim that the case should be reinvestigated again.
Also Ron Reintjema erzählt mir, dass der Vater von Marianne jede Gelegenheit nutzt, um den Fall in der Öffentlichkeit zu halten. Und das führt dazu, dass dieser Fall zweimal neu aufgerollt wird. Ein erstes Mal so ein paar Jahre nach dem Mord und dann noch einmal 2008. Da wird dann der Druck auf die Polizei Leeuwarden nochmal so groß, dass sie erneut ein Ermittlerteam einsetzt. Und da zu diesem Team gehört dann auch Ron Reintjemmer.
In complete silence, what we say under the radar, started investigate again. And as I spoke of earlier, we started exactly where it began on the crime scene, only this time with photograph images, stuff taken from there, came out of the boxes, and we re-examined every little bits and pieces that we could find and then reconstructed the crime again.
Also die Idee, die Ron hier beschreibt, ist, sie wollen an den Fall nochmal so rangehen, als wäre der gestern passiert. Heißt, die fangen jetzt nicht bei den ganzen Berichten und Analysen der Vorgänger an, sondern die fangen echt nochmal im Prinzip am Tatort an. Das heißt, Ron, der verbringt jetzt Monate in einem kleinen fensterlosen Raum, voll mit Stellwänden, an denen eben die Fotos hängen von dem Mord, der Tisch voll mit den ganzen Beweisen und Spuren, die damals gesichert wurden. Ja, und er sitzt da mit einer Lupe mittendrin in der Hoffnung, dass er eine neue Spur findet, die den anderen bisher entgangen ist.
We noticed binding wounds. She was tied up, but the rope, or the alleged rope where she was tied with, wasn't there anymore. And she had her bra strapped around her neck. And we came to the conclusion that that bra was used to tie her up also first.
Ron und sein Team gucken sich jetzt diese Spuren nochmal ganz genau an. Und sie vermuten, dass der Täter den BH von Marianne eben erst benutzt hat, um ihre Hände damit zusammenzubinden. Und später hat sie dann damit gewürgt.
We were pretty sure that he had used stuff that came along whilst he was conducting his crime.
Also die Vorgängerteams bei der Polizei waren davon ausgegangen, dass der Mörder ein Fremder war. Dass er die Tat möglicherweise lange geplant hat und dass er an dem Abend auf sein Opfer gewartet hat, ausgerüstet mit allem, was er für eine Vergewaltigung und für den Mord braucht. Also ein Seil, ein Messer, ich weiß nicht was sonst noch. Und Ron Reintjemmer und sein Team, die haben jetzt eine ganz neue Vermutung. Sie glauben, dass eben diese Vergewaltigung und der Mord nicht von langer Hand geplant waren, sondern dass der Mörder für seine Tat Dinge verwendet hat, die er halt direkt zur Hand hatte. Also sprich den BH von Marianne, den Rucksack, vielleicht ein kleines Taschenmesser.
We came to a different conclusion. So we were more in the area like coincidental meeting. Where things got out of hand. So more like a local guy meeting her on a bicycle.
Das sind nur Vermutungen, aber sie bringen die Ermittler in eine völlig neue Richtung. Denn wenn der Täter auf dem Fahrrad unterwegs war, dann wohnt er ja möglicherweise nicht weit vom Tatort entfernt. Und das ist der Wendepunkt im Fall Marianne Vaatstra.
We were convinced that if the perpetrator came from a certain area nearby the crime scene, that also family of this person had to live in this area. So given that situation, we advised to conduct a mass screen investigation in that area, asking 8,000 male persons to volunteer for their DNA.
Die Ermittler wollen jetzt einen neuen Versuch starten, um die Person hinter der DNA zu identifizieren. Und zwar entscheiden sie sich für einen DNA-Massentest. So ein Aufruf, bei dem 8000 Männer um einen Abstrich ihrer Wangenschleimhaut gebeten werden. Also dieser Test ist nicht neu. Aber das, was aus der DNA-Probe später rausgelesen werden soll, das ist neu. Die Forscher wollen nämlich wissen, ob es Männer gibt in der Region, die mit dem Täter verwandt sind. Aber das Problem ist, diese Methode der DNA-Analyse ist so neu, dass sie zu diesem Zeitpunkt gesetzlich noch gar nicht erlaubt ist. Und darum ziehen sich die Ermittlungen dann in dem Fall auch hin, bis 2012.
Der nächste Durchbruch kam dann mit einer zweiten Gesetzesänderung 2012. Und diese Gesetzesänderung erlaubt es, Verwandte mittels DNA-Analyse zu suchen.
Das ist jetzt wieder Manfred Kaiser, der Wissenschaftler. Der hat mit seiner Forschung Grundlagen für diese neuen DNA-Analysetechniken gelegt. Und bei der DNA-Verwandtschaftsanalyse, die jetzt da im Vaatstra-Fall zum ersten Mal in den Niederlanden angewendet werden soll, da geht es um einen ganz bestimmten Teil der DNA. Und zwar um einen Teil, der liegt auf dem Y-Chromosom, den ja nur Männer haben. Und mit diesem speziellen Test kann man also männliche Verwandte finden.
Enge, nicht enge Verwandte, weit entfernte Verwandte, wenn sie dann männlich verwandt sind, tragen das gleiche Y-chromosomale DNA-Profil.
Also diese ganzen DNA-Analysetechniken, das sind ziemlich neue Techniken. Also seit den 90er Jahren haben Wissenschaftler da ziemliche Fortschritte gemacht und es wird aber auch permanent daran gearbeitet und geforscht. Das bedeutet, irgendwann gibt es wieder Fortschritte, aber um diese neuen Techniken dann auch wirklich anwenden zu können, braucht es dann neue Gesetze. Und in den Niederlanden erlaubt es eben erst im Jahr 2012 ein Gesetz, dass ein DNA-Test gemacht wird, mit dem die Ermittler dann nach männlichen Verwandten des Mörders suchen dürfen. Im September 2012 ist es dann soweit. 8000 Männer aus der Umgebung von etwa 5 Kilometern sind aufgerufen, ihren Wangenschleim abstreichen zu lassen. Ja, und nach wenigen Tagen wird klar, sehr viele sind bereit mitzumachen.
And it was also very heartwarming to see as an investigator that people are actually coming and so willingly and friendly helping out in such a fierce case.
Ja, klar ist das ein Erfolg für die Polizisten, wenn so viele mitmachen. Und dann gibt es auch noch die ersten Ergebnisse nach ein paar Tagen.
Well, that was something very special for us because, as you can imagine, we collect these samples in boxes, 81 samples per box. And shortly after the first boxes were collected, we sent them over to our national lab, the NFI. Within a couple of days, I was called.
Es gibt Treffer. Also die Polizisten haben jetzt endlich eine Spur. Also es gibt DNA von noch zwar weit entfernten Verwandten, aber sie wissen, ja, wir haben recht. Also der Täter hat tatsächlich männliche Verwandte hier in der Gegend. Mit diesen Treffern haben die Ermittler jetzt auch endlich erste Namen, also Familiennamen. Und dann fangen sie an, so eine Art Stammbaum zu entwerfen. Damit wird natürlich der Kreis um den Täter immer enger. Und die Wahrscheinlichkeit, dass die Polizei ihn findet, ist mittlerweile ziemlich hoch. Und dann passiert was, was so niemand erwartet hatte. Der Polizist Ron Reinchmar bekommt am 14. November 2012 einen Anruf vom Labor und die sagen ihm, es gibt ein Match.
And they told me, well, you have a match. And that is something like exploding fireworks in your head.
Und ein Match heißt in diesem Fall, eine der abgegebenen DNA-Proben stimmt zu 100% mit der DNA des Täters überein. Also der Mörder von Marianne Fahrtstra hat selber bei dem DNA-Verwandtschaftstest mitgemacht. Als einer der Letzten hat er nämlich seine Probe abgegeben. Vielleicht hat der Täter zum Schluss einfach in einer Sackgasse gesteckt. Vielleicht hatte der Angst, dass er noch eher auffliegt, wenn er nicht mitmacht, weil er wusste ja, dass viele von seinen Verwandten mitmachen.
He knew that when my family is participating in this investigation, I will be the next person if I am not volunteering. So if I refuse to give my DNA and they will see that my family members match the DNA of me, then they will come to me directly and get my DNA directly.
Vielleicht hat er auch darauf gehofft, dass den Ermittlern mit diesem super neuen Verfahren irgendwo ein Fehler passiert.
But we did not make a mistake.
Es ist der 18. November 2012, als Ron Reinchemer und seine Kollegen Jasper S. festnehmen. Das ist inzwischen ein 45-jähriger Bauer, der Frau und Kinder hat. Ja, und sie nehmen ihn fest auf seinem Hof, nur wenige Kilometer entfernt von der Stelle, an der er 13 Jahre zuvor Marianne Fahrtstra vergewaltigt und ermordet hatte. Zunächst verweigert Jasper S. seine Aussage. Aber später erzählt er der Polizei dann doch noch, was in dieser Nacht im Frühling 1999 passiert ist. Oder zumindest seine Sicht auf die Dinge. Er hatte damals anscheinend Probleme mit seinem Vater und auch mit dem Hof. Und nachts ist er deswegen häufiger mal mit dem Fahrrad rumgefahren, um nachzudenken und auch um Frust abzulassen. Er und Marianne, die kannten sich nicht. Und es ist reiner Zufall, dass er dann in dieser Nacht auf den 1. Mai sieht, wie Marianne sich von ihrem Freund verabschiedet und dann losradelt. Und sie radelt an ihm vorbei und in diesem Moment hat er nur noch einen Gedanken. Du gehörst mir. Und ich muss echt sagen, wenn ich diese Worte so sage, versuche nüchtern zu erzählen, kann ich nur sagen, mir wird übel bei diesem Gedanken. Okay, aber das nur am Rande. Also folgt Jasper Marianne dann und sie radelt sehr schnell und dann auf einem dunklen Teil des Weges holt er sie ein, drängt sie vom Rad. Marianne schreit natürlich super laut, aber er droht ihr dann mit dem Messer und zwingt sie, eben auf die Wiese zu gehen. Ja, und da vergewaltigt er sie. Und nachdem er fertig ist, wird ihm klar, dass das hier niemals irgendjemand erfahren darf und schneidet Marianne dann zum Schluss die Kehle durch.
So, yes, Marianne Foster's case was a turning point for us, for the law, for a lot of things. So that is good, but it's still a tragical case, as so many. And I find very much satisfaction in solving cases and get the right people behind bars. If we can do that by using the techniques we did, I'm happy.
Ron Reintjema ist sich sicher, dass dieser Mordfall nicht ohne die neuen DNA-Analysetechniken hätte gelöst werden können. Man darf aber auch nicht vergessen, dass hier in diesem Fazstra-Fall verschiedene Dinge zusammenkommen. Erstens hat das dritte Ermittlerteam einfach viel gründlicher recherchiert als die anderen. Dann spielt natürlich auch noch die neue DNA-Analysetechnik eine wichtige Rolle, klar. Aber am Ende gehört auch immer ein bisschen Glück dazu. Denn natürlich verspricht diese DNA-Verwandtschaftsanalyse nicht in jedem Fall Erfolg. Aber in diesem Fall hat es geklappt. 2013 wird Jasper S. zu 18 Jahren Gefängnis verurteilt.
Wir haben gerade die Geschichte gehört über Marianne Fazstra, über den Fall. Und Vera Pache hat ja gerade berichtet, dass es letztlich die DNA des Täters war, die ihn dann auch überführt hat. Also eigentlich könnte man jetzt ja meinen, total praktisch, warum gehen Ermittlungsbehörden nicht immer so vor, untersuchen die DNA auf alle möglichen Hinweise, Hautfarbe, Herkunft, Verwandtschaft und so weiter. Aber das geht in Deutschland nicht. Julia Rosch, du bist bei mir im Studio und du hast dann nochmal nachgelesen.
Es klingt so, als ob es total leicht wäre, dann die Täter zu finden. Aber so leicht ist es nicht. Und das liegt eben vor allem an Gesetzen. Und das war ja auch in den Niederlanden der Fall, wie wir vorhin gehört haben.
Also wie sieht es denn jetzt genau in so einer Situation in Deutschland aus? Also was ist in Sachen DNA erlaubt und was nicht?
Also in Deutschland sind in Sachen DNA eigentlich den Ermittlungsbehörden nur zwei Sachen erlaubt. Einmal dürfen sie das Geschlecht des Täters bestimmen, also rausfinden, ob es ein Mann oder eine Frau war. Und dann dürfen sie so eine Art genetischen Fingerabdruck machen. Und der wiederum darf dann eben mit anderen DNA-Profilen aus einer Datenbank abgeglichen werden. Dann können die Ermittler eben gucken, ob es diese DNA, ob die schon mal woanders vorkam und ob sie vielleicht direkt einen Treffer haben, das ist der Täter. Aber mehr ist im Moment nicht erlaubt in Deutschland.
Okay, aber man könnte theoretisch noch mehr aus der DNA rausholen.
Genau, man könnte zum Beispiel ablesen, ob jemand rote oder schwarze Haare hat, ob jemand blaue oder braune Augen hat. Und die Wissenschaftler können auch ziemlich grob rausfinden, aus welcher Region der Welt ein Mensch stammt, beziehungsweise dessen Vorfahren. Das haben die ja in dem Fazstra-Fall auch schon Anfang der 2000er gemacht, als es eben diese Gerüchte in Leeuwarden gab, dass ein Asylsuchender hinter der Tat steckt. Ne?
Also das klingt ja so, als ob es eigentlich ganz sinnvoll wäre, die DNA eigentlich vollständig auszuwerten. Gibt es denn da irgendwie eine Diskussion darüber, dass die Polizei da mehr darf, mehr aus der DNA rausholen darf?
Ja, die Diskussion gibt es schon in Deutschland im Moment. Das größte Problem, was wir allerdings mit so ganz ausführlichen DNA-Analysen haben, ist eben, unser Recht auf Selbstbestimmung wird da ziemlich krass eingeschränkt. Weil wenn jetzt zum Beispiel die Ermittler und Labore aus so einer DNA rauslesen können, wie die Haarfarbe ist und die Augenfarbe, können die ja nebenbei auch zum Beispiel Sachen rauslesen über Erbkrankheiten, von denen ich vielleicht noch gar nichts weiß. Also da geht es einmal um Persönlichkeitsrechte und natürlich gibt es Sorge, dass man, wenn man die Herkunft zum Beispiel ermittelt, dass man plötzlich sozusagen so ein Racial Profiling einführt, was nicht fair wäre. Und darum ist es eben auch so gerade, dass solche erweiterten DNA-Analysen, wenn sie denn überhaupt in Deutschland irgendwann mal erlaubt werden, nur bei ganz, ganz schweren Straftaten gemacht werden dürfen. Und letztlich muss man eben auch sagen, DNA ist etwas, was nie einen Fall lösen wird. Die kann höchstens Hinweise auf den Täter geben. Und die Hinweise können aber auch falsch sein. Da gab es mal so einen Fall vor ein paar Jahren, diese getötete Polizistin, Michelle Kiesewetter. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst.
Das war einer dieser NSU-Morde. Das
genau.
Weiß ich.
Genau, das ist am Ende dabei rausgekommen. Aber am Anfang war es halt so, da war eine Polizistin 2007 in Heilbronn, die ist mit einem Kopfschuss ermordet worden. Man hat DNA am Tatort gefunden. Man war total froh. Und dann hat man eben diese DNA ausgewertet und hat festgestellt, ist eine Frau. Täterin. Und dann hat man die gleiche DNA noch an 40 anderen Tatorten in Deutschland gefunden und hat gedacht, okay, Massenmörder, krass, müssen wir jetzt suchen. Am Ende kam raus, die Wattestäbchen waren verseucht. Da war nämlich DNA dran von einer Dame, die verpackt hat. Und ganz am Ende kam dann eben raus, dass sie höchstwahrscheinlich von Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt ermordet worden ist. Dass das die mutmaßlichen Täter sind.
DNA, das heißt also, Das sind riesige Chancen, weil es solche ganz klaren Hinweise sind. Aber man sieht auch, wenn eben an irgendeiner Stelle schlampig gearbeitet wird oder ein technischer Fehler auftritt, dann kann das auch ganz in die falsche Richtung führen und vielleicht sogar Unschuldige zu Tätern abstempeln.
Deutschlandfunk Nova 100.
Heute geht's um Spuren, DNA-Spuren. In unserer Geschichte gerade waren das mächtige Beweise, um ein Verbrechen aufzuklären. Klar ist aber auch, DNA spielt in der Wissenschaft eine Rolle. Wissenschaftler können mit der DNA sensible Daten über uns herauslesen. Es geht um Eintrittswahrscheinlichkeiten für Krankheiten, Dinge, die vielleicht bei uns gar nicht oder noch nicht sichtbar sind, die wir aber vielleicht an unsere Nachfahren vererben. Die Daten, ganz klar, sind super sensibel, intim. Vielleicht ist es das Intimste überhaupt. Wenn ein Wissenschaftler so eine DNA sequenziert und es dann möglich macht, die Information dieses Erbguts und den Namen der Person, der die DNA gehört, zusammenzubringen, dann gibt es ein Problem.
Ich habe mich entschuldigt, dass wir Kummer und Leid erzeugt haben bei der Familie.
Das ist Lars Steinmetz. Das ist ein Deutscher. Er forscht am European Molecular Biology Laboratory in Heidelberg. Steinmetz hat eine ganz spezielle DNA analysiert. Die DNA von Henrietta Lacks. Das ist eine Afroamerikanerin. Die ist schon 1951 gestorben und deren Zellen leben aber bis heute weiter.
Das war wirklich nicht etwas, was wir wollten und auch nicht etwas, woran wir gedacht haben, dass es kommen würde.
Lars Steinmetz hat Henrietta Lacks und ihre Spuren zusammengebracht und damit etwas ausgelöst. Unser Reporter Thomas Reinches hat mit Lars Steinmetz gesprochen und die Geschichte von Henrietta Lacks recherchiert. Thomas, sag mal bitte, was ist so speziell an der DNA von Henrietta Lacks?
Diese Zellen, aus denen die DNA stammt, sind wahrscheinlich in jedem Labor auf der Welt irgendwo eingefroren. Zumindest jedes Labor, das irgendwas mit Humanbiologie macht, hat diese Zellen von Henrietta Lacks. Seit fast 70 Jahren arbeiten Forscher immer wieder damit. Genauer gesagt hat das Ganze angefangen 1951.
Wieso weiß man das denn so genau?
Ja, weil in dem Jahr 1951 Henrietta Lacks in Baltimore, wo sie wohnt, ins Krankenhaus geht. In die Station für Farbige, so war das damals. Naja, und sie kommt hierher, weil sie Blutungen hat außerhalb ihrer Menstruation. Und sie hat auch schon selber einen Knoten in ihrem Unterleib entdeckt. Sie ist gerade mal 30 und hat vor ein paar Monaten ihr fünftes Kind bekommen. Und der Arzt, der sie untersucht, das ist Howard Jones.
It was not like an ordinary cancer. This was different. This didn't look like cancer. It was purple and it bled very easily on touching.
Das ist hier ein Ausschnitt gewesen aus einer BBC-Doku von 1998 und da erzählt er, wie er diesen lilafarbenen Tumor praktisch noch vor sich sieht.
I'd never seen anything look like it.
Ja, und es stellt sich dann raus, dass Henrietta Lacks Gebärmutterhalskrebs hat.
Was macht er damit? Wie behandelt er Henrietta?
Naja, die übliche Therapie ist damals, dass man Radium implantiert. Das andere, was er macht, und das ist hier das Entscheidende, das ist, er nimmt eine Gewebeprobe von dem Tumor. Und diese Gewebeprobe gibt er George Guy, auch ein Mediziner. Und zwar einer, der schon seit längerem versucht, Zellen im Labor zu züchten. Menschliche Zellen will er im Labor züchten. Aber 1951, da hat er halt noch keine Ahnung, was so eine Zelle eigentlich zum Überleben braucht. Und deswegen überlebt keine Zelle lange in seinem Labor. Aber das ändert sich eben, als er diese Tumorzellen von Henrietta Lacks auf den Tisch bekommt. Das sind die ersten Zellen, die nach endlosen Versuchen im Labor wachsen.
Das ist natürlich gut, dass die Forscher jetzt endlich so Zellen haben, mit denen sie forschen können. Aber wie geht's denn Henrietta?
Dieser Tumor, der wächst leider auch in ihrem Körper immer weiter. Und sie stirbt ein paar Monate später, nachdem sie zum ersten Mal ins Johns Hopkins Hospital kommt. Und zwar am 4. Oktober 1951. Ihre Kinder werden dann beim Vater groß und George Guy, der Zellzüchter, der ihre Zellen gezüchtet hat, der hat noch an dem Abend, an dem sie stirbt, einen Auftritt im Fernsehen.
Now let me show you a bottle in which we have grown massive quantities of cancer cells.
Also er hält eine Flasche in die Kamera, in der Henriettas Krebszellen wuchern. Also George Guy, der ist richtig aufgeregt und freut sich, dass er endlich diese Zellen züchten kann, weil man damit vielleicht Krebs sogar komplett auslöschen kann.
Gut, aus heutiger Sicht wissen wir, das hat nicht geklappt.
Nee, hat nicht geklappt, aber die Grundlagen von Krebs wurden damit auf jeden Fall erforscht. Aber die eigentliche Erfolgsgeschichte, das sind eigentlich die Zellen selber. Weil George Guy, der vermehrt sie immer weiter und die teilen sich auch ungefähr einmal am Tag. Also er hat irgendwann Riesenmengen von diesen Zellen. Und jedem Forscher, der sagt, ich hätte auch mal gern welche, schickt er einfach welche. Und deswegen, immer wenn irgendwas entwickelt wird in der Medizin, was zu gefährlich ist, an lebenden Menschen zu testen, wird dann erstmal an diesen Zellen getestet, an den Healer-Zellen, so nennen die die. Also He für Henrietta und La für Lax macht zusammen Healer.
Healer-Zellen, mach das mal bitte konkret. Was können die Forscher denn alles mit denen anfangen?
Die sind richtig begeistert von Healer und nutzen sie überall. Vor allem erstmal für die Entwicklung von Medikamenten. Gegen Herpes, Grippe, Parkinson und Leukämie. Und was die Forscher da machen ist, sie nehmen Healer und infizieren die zum Beispiel mit Grippeviren. Und dann gucken sie, wenn sie da ein mögliches Medikament oder einen Impfstoff draufgeben, ob der wirkt, ob da irgendwas passiert. Alles, wofür man Zellen gebrauchen kann, ist eigentlich ein Fall für Healer, weil sie eben so einfach zu züchten sind, weil sie quasi von selbst wachsen.
Und so unterm Strich, welche Erkenntnisse haben die Forscher jetzt mit den Healer-Zellen irgendwie erreichen können?
In den 50er Jahren, da will man damals in den USA unbedingt die Kinderlähmung besiegen. Um das zu erreichen, werden jede Woche 6 Milliarden Healer-Zellen produziert, um verschiedene Impfstoffe zu testen. Am Ende finden die Wissenschaftler dann auch einen, wie wir alle wissen. Und dafür gibt es dann schon 1954, also gerade mal 3 Jahre, nachdem Henrietta gestorben ist, den Nobelpreis für Medizin.
Henriettas Zellen sind wichtig für die Forschung, bereiten Nobelpreise vor. Sie wusste das nicht mal, dass ihr damals die Zellen aus dem Tumor genommen worden sind. Und ja, sie hat tragischerweise nichts davon.
Genau, oft wird gesagt, wir verdanken Healer und Henrietta so viel, weil sie die Zellen gespendet hat. Aber sie hat die Zellen gar nicht gespendet. Die sind einfach ohne ihr Einverständnis entnommen worden und ohne ihr Einverständnis an George Guy gegeben worden für seine Experimente. Das wäre heute übrigens anders. Ne? Wenn du heute ins Krankenhaus gehst und eine OP ansteht, dann musst du ein Formular ausfüllen. Aber bei Henrietta damals war das noch nicht so und ihre Angehörigen haben auch überhaupt keine Ahnung davon, was da passiert.
Meinst du denn, die Wissenschaftler hätten denen sagen müssen, was sie machen? Die experimentieren ja nicht mit Henrietta selbst, sondern nur mit deren Zellen. Also könnt ihr auch sagen, Tumorzellen, die gar nichts mehr mit Henrietta Lex zu tun haben.
Naja, auf den ersten Blick sieht das vielleicht so aus. Ne? Also das sind irgendwelche anonymen Zellen. Aber irgendwann kommt raus, dass hinter Healer Henrietta Lex steht und dass das eine richtige Patientin ist. Und diese Info, die kommt dann irgendwann zufällig auch bei der Familie an. Und als die zum ersten Mal davon erfahren, ist das ein wahnsinniger Schock für die. Ich habe mit Henriettas Sohn Sonny und seinen beiden Kindern, also Henriettas Enkeln David und Jerry, geskypt. Und die haben mir nochmal von dieser Situation erzählt.
Henriettas oldest son, wife, was at the dinner table with one of her girlfriends, and she had some relatives over. And when my aunt introduced herself to one of the people that were at the dinner table, they recognized the last name of Lex. And he was explaining to our aunt that he was working with some cells called the Healer cells, and they came from a young lady by the name of Henrietta Lex.
Also stell dir mal diese Situation vor. Henrietta ist seit mehr als 20 Jahren tot, und dann sitzt eine von Davids Tanten da beim Abendessen mit ein paar Freunden, 1973 war das. Und als sich die Tante dann einem der Gäste vorstellt und sagt, hier, Lax, guten Abend, nice to meet you, dann sagt der, er arbeite mit Zellen, die auch von jemand namens Lax stammen, von Henrietta Lax. Und die Tante sagt nur, die ist doch seit 20 Jahren tot.
Okay, vor über 20 Jahren hatte Henrietta Lax eben Gebärmutterhalskrebs und ist daran gestorben. Die Ärzte konnten ihr nicht helfen. Was sie gemacht haben, sie haben sie als ein Ersatzteillager benutzt, haben Zellen aus ihrem Tumor rausgenommen. Und genau diese Zellen haben dann die medizinisch-wissenschaftliche Forschung wahnsinnig vorangebracht. Und jetzt auf einmal ploppt das alles auf.
Die ganze Familie konnte sich, glaube ich, überhaupt nicht vorstellen, was es eigentlich heißt, was die Wissenschaftler da machen und was das mit Henrietta zu tun hat. Du musst dir vorstellen, dass Henrietta auf einer Tabakfarm aufgewachsen ist, auf dem Land. Und ihr Mann, der ist Stahlarbeiter. Die Kinder, die haben größtenteils keinen Highschool-Abschluss. Also Mit Wissenschaft haben die überhaupt nichts zu tun.
Gut, jetzt könnte man ja einerseits sagen, Krebszellen, ne, das hat ja jetzt auch nicht viel mit der Mama zu tun. Andererseits, wenn ich daran glaube, dass da eben doch auch Henrietta drinsteckt, dann sind wir mitten in einem Zombie-Horrorfilm. Also ja. Frage mal, was passiert denn da? Also unternehmen Henriettas Verwandte jetzt irgendwas, wo sie das wissen?
Ja, als sie den ersten Schock überwunden haben, versuchen sie dann, irgendwas rauszufinden über Henrietta und über ihre Zellen und was da mit denen angestellt wird. Aber die kommen einfach nicht weit. Ne? Die rennen einfach gegen verschlossene Türen, weil die Wissenschaft anscheinend überhaupt kein Interesse an der Familie hat, sondern nur an den Zellen. Das meiste bekommen sie dann raus zusammen mit der Journalistin Rebecca Skloot. Die fängt nämlich Ende der 90er Jahre an, ein Buch über Henrietta zu schreiben.
Was bekommen Sie denn da raus? Also irgendwie was über die Verbreitung der Zellen oder was über die Familiengeschichte noch hinausgeht?
Ja, also einerseits bekommen Sie eine viel bessere Idee davon, wer Ihre Oma Henrietta war. Und Sie erfahren, wie lebenslustig sie war, dass sie sich immer die Fingernägel und Fußnägel knallrot lackiert hat, dass sie auch sehr gläubig war und gastfreundlich und dass sie eine schöne Frau war.
Das Gute an der Sache ist ja, die Enkel haben jetzt eine Chance, ihre Oma nochmal neu kennenzulernen. Die ist ja mit 30 viel zu früh gestorben. Die Frage ist ja jetzt, können sie eigentlich ihren Frieden damit machen, dass die Zellen ihrer Oma, die Healer-Zellen, einfach so von der Wissenschaft für alle möglichen Experimente ausgenutzt worden sind?
Nicht so richtig. Sie finden zum Beispiel raus, dass nicht nur Henriettas Name veröffentlicht worden ist, sondern auch ihre Patientenakte. Also das ist was wirklich überhaupt nicht passieren darf. Und rückblickend hat das Ganze dann auch immer stärker einen rassistischen Beigeschmack, weil die Familie eben schwarz ist und die meisten Ärzte, mit denen sie zu tun haben, weiße sind.
Also das heißt ja wirklich, sie haben Henrietta und ihre Zellen ausgenutzt, ohne ihr Wissen.
Ja, das ist auf jeden Fall das Gefühl, was die Familie hat und was sich auch immer weiter verstärkt. Sie ist nicht nur medizinisch ausgenutzt worden, sondern als nächstes bekommen sie raus, dass die Zellen auch zu einem Riesengeschäft geworden sind, dass Leute damit richtig Geld gemacht haben. Und als ich mit David und Jerry darüber gesprochen habe, da erzählen sie mir, dass der Vater von Jerry und David, Henriettas Sohn, der hat Zeiten erlebt, wo er sich entscheiden musste. Kaufe ich mir die Medikamente, die ich brauche, oder kaufe ich mir was zu essen? Und gleichzeitig machen Unternehmen einen Reibach mit den Zellen ihrer Mutter. Die erste Firma, die Healer kommerziell hergestellt hat, die ist heute in zwei der weltweit größten Biotech-Unternehmen aufgegangen.
Also wenn man das jetzt mal ernst nimmt und sagt, diese Healer-Zellen, auch wenn es Tumorzellen sind, haben etwas mit dieser Person Henrietta Lacks zu tun, dann ist das heftig. Dann ist das eine Geschichte, könnte man sagen, über Arroganz von Wissenschaft und Industrie und eine Geringschätzung von Menschen, denen sie das eigentlich zu verdanken hat.
Ja, und dann kommt der deutsche Forscher Lars Steinmetz und setzt noch einen drauf.
Healerzellen sind besonders interessant, weil zum einen, weil sie so leicht zu wachsen sind auch sehr weit verbreitet.
Das ist nochmal Lars Steinmetz, derjenige, der eben den Namen Henrietta Lacks und die Zellen und die DNA-Sequenzierung das alles zusammengebracht hat und öffentlich gemacht hat.
Genau der die Gene, die DNA von Henrietta analysiert hat. Und das haben sie gemacht, weil er und seine Kollegen eigentlich rausfinden wollten, wie Veränderungen in den Genen die Zelle verändern. Sie haben sich die Gene angeguckt und mit normalen menschlichen Genen verglichen. Und dann konnten sie eben sehen, wie stark Healer verändert ist, weil das ja eben immerhin eine Krebszelle ist und auch eine, die seit 60 Jahren im Labor sich immer weiterentwickelt hat, immer weiter gezüchtet wird. Und das verändert so eine Zelle. Und deswegen haben sie dann also das Genom analysiert. Und naja, was man eben so als Wissenschaftler normalerweise macht, man veröffentlicht seine Ergebnisse und sie stellen das Genom ins Netz. Und deswegen können Lars Steinmetz und seine Kollegen auch richtig stolz auf sich sein. Das ist eine große Erkenntnis, die sie da gefunden haben. Aber ungefähr 10 Tage, nachdem sie die veröffentlicht haben, da bekommt Lars Steinmetz eine E-Mail und die sorgt bei ihm für einen stressigen Tag.
Dann wurden wir überrascht, dass die Familie von Henrietta Lacks Einspruch genommen hat, dass diese Sequenz öffentlich erhältlich ist.
Lars Steinmetz und seine Kollegen, die hatten sich ja eigentlich nur für die Zelle und für die Gene interessiert. Aber in diesen Genen, da stecken ja eben auch Informationen über Henrietta drin, über den Menschen, von dem diese Zellen stammen. Und deswegen stecken da auch Informationen über Henriettas Kinder drin und über ihre Enkel und über alle Generationen, die noch danach kommen. Und das heißt aber auch, dass man vielleicht irgendwelche Krankheitsmerkmale an diesen Genen erkennen kann, von Erbkrankheiten. Und dann könnte man ausrechnen, wie wahrscheinlich ist es denn, dass hier David Lacks, mit dem ich gesprochen habe, diese Krankheit hat, die man in Henriettas Genen sieht.
Wenn man das mal auf die Familie bezieht, kann man sagen, die haben zumindest damit ein Privatsphäreproblem. Und für die Wissenschaftler ist es wahrscheinlich eben völlig abstrakt. Irgendwelche Zellen, irgendeine Petrischale.
Ja, so sieht's aus. Für Lars Steinmetz waren das eben einfach nur Zellen. Und als er dann per E-Mail erfährt, dass die Familie gegen seine Veröffentlichung protestiert, da wird ihm erst richtig klar, dass da Menschen hinterstehen. Und dann nimmt er seine Daten sofort aus dem Netz.
Und wie wir am Anfang gehört haben, entschuldigt er sich ja sogar für sein Verhalten.
Ich habe mich entschuldigt, dass wir Kummer und Leid erzeugt haben bei der Familie.
Die Entschuldigung, die passiert ein Jahr später. Da fliegt er nach Washington und trifft auch David und Jerry, Henriettas Enkel. Bei diesem Meeting, da geht es darum, wie man in Zukunft mit HeLa-Forschung umgehen soll. Also die Frage ist, wie können die Interessen von der Familie geschützt werden, ohne dass man die Forschung ausbremst? Weil das ist das Letzte, was David will.
We don't want to slow scientific progress down, but we just want to be in the loop and know what was going on.
Und die Lösung, die sie finden, ist, dass die Daten von Lars Steinmetz in einer separaten Datenbank gespeichert werden. Und wenn Forscher dann auf diese Daten zugreifen wollen, auf das Genom von Henriettas Zellen, dann müssen sie einen Antrag stellen und der wird von einem Komitee bearbeitet, in dem auch Jerry und David sitzen. Und damit Henrietta nie wieder in Vergessenheit gerät, soll in jeder wissenschaftlichen Veröffentlichung ihr gedankt werden und einfach ein, zwei Sätze reingeschrieben werden, was man ihr zu verdanken hat.
Ja, funktioniert das denn?
Ja, das funktioniert. Also Henrietta bekommt mittlerweile ziemlich viel Dankbarkeit, auch außerhalb von der Wissenschaft. David und Jerry, die haben einen Auftritt nach dem anderen und da werden sie dann auch oft spontan umarmt.
People run up to us and hug us and say, because of your grandma, you know, I was able to have my child or, you know, I had cancer and so... They always, you know, thankful to you want to thank us on behalf of Henrietta.
David und Jerry sagen aber auch, sie sind erst dann am Ziel, wenn wirklich jeder weiß, wer Henrietta Lacks war.
Ein winzig kleinen Beitrag dazu haben wir hier heute auch dazu beigetragen in 100 über Spuren Henrietta Lacks, eine Frau mit mikroskopisch kleinen Spuren, die sie der Welt hinterlassen hat, aber damit Großes bewirkt hat. Danke für die Geschichte, Thomas Reintjes, die 100 über Spuren.
Deutschlandfunk Nova 100.
Ihr seid bei der 100 und heute geht es bei uns um Spuren. Dem nächsten Stück um Spuren, die ignoriert werden. Es geht nämlich um einen Doppelmord und einen Deutschen, Jens Söhring, der diesen Doppelmord gesteht. Dann widerruft er das Geständnis, aber das hilft ihm nicht. Der Mord, das Geständnis, das alles ist jetzt schon über 30 Jahre her. Damals war Jens Söhring 18 Jahre alt und schwer verliebt in Elizabeth Haysom. Und aus Liebe zu ihr macht er ein Geständnis. Seitdem sitzt Jens Söhring im Buckingham Correctional Center in Virginia, in den USA. Und in der Zwischenzeit gibt es über den Fall neue Informationen. Spuren, die zeigen, dass die Theorie der Staatsanwaltschaft von damals überhaupt nicht stimmen kann. Dass das Geständnis nicht stimmen kann. Dass alles dafür spricht, dass es ganz anders gewesen sein muss. Und dass Jens Söhring unschuldig ist. Über Jens Söhrings Fall gibt es eine Doku. Der Film heißt The Promise. Der erzählt die ganze Geschichte darüber, wie Hinweise und Spuren in dieser Sache fehlgedeutet und auch ignoriert worden sind. Und gemeinsam mit ihrem Kollegen Markus Vetter hat die Journalistin Karin Steinberger den Film gedreht. Hallo Karin.
Hallo.
Karin, erzähl mal, wie bist du überhaupt zu diesem Fall gekommen?
Also ich bin ja Redakteurin der Süddeutschen Zeitung und ich bekam dann einen Brief 2005 von einem deutschen Pfarrer, der für die deutsche Gemeinde in Washington D.C. zuständig ist und der auch Jens Söhring immer besuchte. Und er schrieb mir, dass dort ein Deutscher sitzt, der seiner Ansicht nach unschuldig ist und dass über den noch nie in Deutschland geschrieben wurde. Und das stimmt, Jens Söhring war kein Fall in Deutschland. Es gab keine Zeile darüber.
Du hast von diesem Fall gehört, du hast diesen Brief bekommen und dann ist es ja vielleicht auch nochmal ein Schritt zu sagen, jetzt, okay, ich hänge mich da rein. Also ist eine gewisse Hürde. Ne? Man ist nicht mal eben in Virginia.
Ja, ich habe dann sofort angefangen, mit Jens hin und her zu schreiben. Alles postalisch dauert immer. Und habe dann beschlossen, sofort zu ihm zu fahren. 2006 war ich das erste Mal bei ihm und ich habe ihn seitdem natürlich sehr oft im Gefängnis besucht. Und jedes Mal wieder redet er um sein Leben.
Ich habe mein Leben zerstört. Ich habe die Leben meiner Eltern zerstört. Ich habe so vielen Menschen so viel Unglück gebracht. Ja? Weil ich dachte, dass es sich um Liebe drehte. Aber die Liebe gab es nicht.
Natürlich sagt er sich heute, warum habe ich gelogen für sie? Warum habe ich das falsche Geständnis gemacht? Noch dazu für eine Liebe, von der er heute gar nicht mehr überzeugt ist, dass es jemals eine Liebe war. Weil wenn es nicht mal eine Liebe war, dann hat er sein Leben für nichts weggeworfen.
Gib doch mal so ein ganz kurzes Wrap-up. Was ist da damals passiert?
Jens Söhring war der Sohn eines Diplomaten, eines deutschen Diplomaten, lebte in Amerika. Jefferson-Stipendiat, also ein ziemlicher schlauer Junge, trifft an der UVA, an der University of Virginia, in Charlottesville eine Frau, in die er sich unsterblich verliebt.
Das ist Elizabeth Hasem,
genau. Die zwei beginnen relativ schnell eine Liebesaffäre und dann sind 3 Monate, nachdem sie zusammen sind, sind die Eltern bestialisch ermordet in dem Haus in Lynchburg.
Lass uns doch mal klären, was in dieser Nacht in Lynchburg passiert ist.
In dieser Nacht 1985 kam irgendjemand in das Haus der Hasems, die gerade beim Essen waren. Miss Hasem saß da in ihrem Nachtrock. Und dann wurden sie beide sehr brutal ermordet mit einem Messer. Beide waren mehr oder weniger geköpft danach, also ihr Hälse wurden sehr brutal durchgeschnitten. Das ist das, was die Spuren hergeben. Beide lagen dann im Haus mit viel, viel Blut. Es gab sogar Vermutungen, dass es irgendein Voodoo-Killing war, weil das Blut um Miss Hasem herum sehr seltsam verschmiert war. Beide lagen mit dem Kopf in eine Richtung. Also die Polizei hat sehr lange gesucht und überhaupt keinen Anhaltspunkt gehabt. Sie sind überhaupt nicht vorangekommen, was schwierig ist. Wir sind in den 80er Jahren in Bedford County. Also das ist sehr, sehr biederes Virginia. Und da passiert in einem sehr reichen Anwesen, also die Hasems waren sehr wichtige, anerkannte Menschen in Lynchburg. Sie kam aus der Esther-Familie, er war so ein Stahlbaron. Also es waren jetzt nicht irgendwelche Leute, die da so bestialisch hingerichtet wurden. Und dann sucht die Polizei nach Schuldigen und sie sucht in alle Richtungen, findet aber niemanden. Und irgendwann kommt die Familie zusammen, unter anderem Elizabeth Hasem und ihre Halbbrüder, und putzen die Wohnung oder das Haus, um es zu verkaufen. Und da sieht die Nachbarin, wie Elizabeth Hasem ihren Schuh auszieht und in einigen der blutigen Fußabdrücke, die am Tatort waren und dann auch im Prozess eine große Rolle spielen, ihren Fuß reinstellt, sozusagen, um zu sehen, passt da. Und das hat die Nachbarin der Polizei gesagt. Und dann fing die Polizei an, die Elizabeth zu befragen. Und dann kamen sie auf den Freund von Elizabeth. Und es wurden Befragungen gestellt. Und Jens Söhring wollte sein Blut nicht geben und seine Fußabdrücke nicht geben und seine Fingerabdrücke nicht geben. Und das hat ihn verdächtig gemacht. Also wollte man ihn weiter befragen. Und dann sind Elizabeth Hasem und Jens Söhring von heute auf morgen weggeflogen. Weg aus Amerika, was sie natürlich sehr verdächtig machte. Sie sind geflohen, sind dann erst nach Thailand und Asien und haben sich da so durchgeschlagen, monatelang. Dann sind sie nach England, wo sie sich durchgeschlagen haben mit Scheckbetrügereien und wurden dann überführt, weil sie ganz kurz hintereinander Schecks gecashed haben und kamen in England ins Gefängnis. Und dort hat man sie wegen der Scheckbetrügereien befragt und dann fand man aber in Tüten ihre Liebesbriefe, die sie sich gegenseitig geschrieben haben. Und diese Briefe haben die englischen Detectives irgendwie, da haben sie sich gedacht, da stimmt was nicht, hier geht es möglicherweise um ein viel größeres Verbrechen. Und so haben sie dann das Bedford County kontaktiert in Amerika und die zuständigen Detectives dort.
Ihr habt in dieser Dokumentation, habt ihr auch diese Liebesbriefe einlesen lassen. Hören wir da doch mal kurz rein.
My dearest Jens, a day of raining loneliness.
Dear Liz, how you feel about a couple of drinks back at my place? I have this new jacuzzi. Wild, baby, wild.
I'm sitting in the bath with lots of bubbles. My parents began to drink. Would it be possible to hypnotize my parents? Do voodoo on them? will them to death.
I love you so very much. We kiss each other deeply now. Our tongues playing with each other.
Why don't my parents just lie down and die? I despise them so much. We can either wait till we graduate and then leave them behind. Or we can get rid of them soon.
Also diese Briefe zeigen auf jeden Fall, dass diese Liebe sehr, sehr eng war. Ein Psychologe, der beide später untersucht hat, hat es mal eine Folie à deux genannt, also ein fast symbiotischer Wahn. Die haben sich seitenlange Liebesbriefe geschrieben und darin hat Elizabeth immer wieder von dem Mord an ihren Eltern geredet. Sie hatte ein schwieriges Verhältnis zu ihren Eltern. Sie selber sagt, dass sie sexuell missbraucht wurde von der Mutter über viele Jahre und der Vater hätte ihr nicht geholfen.
Aus Sicht von Ermittlern könnte man sagen, okay, diese Liebe, die ist so stark und sie schreibt ja davon, dass sie ihre Eltern gerne loswerden möchte und so gerät Jens Söhring wirklich so in das Raster dieser Vermutung, dass er es gewesen sein könnte.
Ja, und vor allen Dingen kommen die Engländer drauf, dass da in Amerika irgendwas war. Und so rufen sie da an und dann sagen die Detectives in Amerika, natürlich, hier ist ein furchtbarer Mord geschehen. Und zwar sind es die Eltern von Elizabeth Haysom, die ermordet wurden vor fast einem Jahr. Und das könnten die Mörder sein. Und wir kommen jetzt rüber und verhören die mit. Dann sind also die zwei Detectives, Ricky Gardner und John Updike, nach England geflogen und haben Jens Söhring und Elizabeth verhört. Und in diesen Verhören war es dann so, dass beide eigentlich gestanden haben. Elizabeth hat zu einem Zeitpunkt gesagt, I did it myself, I got off on it. Und darauf hat der Herr Beaver, das ist der englische Verhörer gewesen, gesagt, don't be silly. Also er hat dieses Geständnis von Elizabeth Haysom nicht ernst genommen, während sie bei Jens Sörings Geständnis sofort eingehakt haben, sofort nachgefragt haben.
Er ist jetzt in Großbritannien und wir wissen ja, später wird er wieder in die USA überstellt. Aber in Großbritannien, da macht er den Fehler seines Lebens. Was hat er da gemacht, Karin?
In Großbritannien hat er übrigens nach einem viertägigen Verhör ohne Anwalt am vierten Tag, am allerletzten Tag, plötzlich den Mord gestanden. Ohne Anwalt. Dieses Geständnis ist nicht mal aufgezeichnet worden, sondern nur im Nachhinein von Polizisten skribiert worden. Dort hat er gesagt, ich habe die Eltern umgebracht und hat ein paar Details gesagt. Das ist so gesehen, und das sagt er jetzt seit über 30 Jahren, der Fehler seines Lebens gewesen. Und er hätte das nur getan, um Elizabeth Haysom, die Liebe seines Lebens, die Frau, die er über alles vergöttert hat, vor dem elektrischen Stuhl zu retten. Bei ihm war klar, wenn sie das war, was er vermutet und auch immer sagt, dann wird sie in Amerika zum Tode verurteilt. Und er wollte sie retten, weil er sagte, ich bin Diplomatensohn, deutscher Diplomat, ich werde nach Deutschland zurücküberführt, ich werde in Deutschland vor Gericht kommen und dort kriege ich Jugendstrafrecht. Das sind höchstens 8 bis 10 Jahre. Und diese 8 bis 10 Jahre gebe ich gerne für diese große Liebe.
Wir haben also diese Situation, die beiden sind in England und beide geben ein Geständnis ab. Und Elizabeth Haysom wird abgetan, don't be silly. Und Jens Sörings Geständnis wird eben sehr ernst genommen. Und jetzt gibt es eine Besonderheit in der Geschichte. Dadurch, dass nicht klar ist, wenn Jens Söhring in die USA kommt, ob er da vielleicht die Todesstrafe verbüßen muss, wird er noch in England zurückgehalten. Elizabeth kommt aber schon in die USA und ihr Prozess beginnt. Und dann erst 4 Jahre später Jens Sörings. Erzähl mal, wie war das bei Elizabeths Prozess?
Elizabeth kommt also 1987 nach Amerika und sagt dann in ihrem Trial aus, dass Jens Söhring ihre Eltern umgebracht hat. Das war der Deal mit dem Staatsanwalt, dass sie ganz klar sagt, er war es. Und dafür würde der Staatsanwalt für sie vor dem Bewährungsausschuss sprechen, was extrem ungewöhnlich ist. Sie hat ja gesagt, ihre Mutter hat sie sexuell missbraucht, über viele, viele Jahre. Das wollte man damals in Bedford County nicht hören. Wir sind in einem sehr, sehr, sehr biederen Umfeld. Eine Mutter, die ihre Tochter missbraucht, also war eine der wahnsinnig wichtigen Dinge, dass sie vor Gericht sagt, dass es nicht stimmt, was sie da gesagt hat. Clean your mother's name now and forever. Und das ist schon eine Sache, die wirklich gefährlich ist. Ne? Das ist das Hauptmotiv, würde ich jetzt mal sagen. Das wurde einfach am Anfang dieses Prozesses beiseite gewischt, weil man es nicht haben wollte. Der Richter war ein Freund der Familie Haysom, also er kannte den Bruder der Mutter. Der hat dafür gesorgt, dass sehr schnell der Name der Mutter gereinigt wurde, sozusagen. Und das ist definitiv auch das Ende dieser Liebe.
Wie hat Jens das verkraftet?
Ich glaube, das war das Allerschlimmste für ihn, weil ihm ja da schon bewusst war, er hatte gestanden, er ist jetzt verdächtig, er ist im Gefängnis und ihm droht die Todesstrafe. Ich glaube, das war das Schlimmste.
Es gab so eine große Bewegung, die eher auf der Seite von Elizabeth Haysom war. Bei Jens Söhring war es so im Rückblick andersrum. Da wurden eben die Dinge so, man sagt ja, make a case. Also da wurden die so um ihn rumgebaut, dass er es sehr wahrscheinlich war. Sag doch mal, was sprach denn dafür, dass Jens es hätte sein können mit dem Doppelmord?
Für Jens Söhring als Täter sprach sein Geständnis und sonst nichts. Es wurde am Tatort nichts gefunden, kein Blut von ihm, kein Fingerabdruck von ihm, keine Haare von ihm. Von Elizabeth Haysom wurden am Tatort Fingerabdrücke gefunden, ihre Blutgruppe auch. Nur konnte man natürlich immer sagen, sie ist die Tochter des Hauses.
Sie war ja eh da.
Ja, natürlich war sie auch. Es wurde eine Zigarette von ihrer Marke vor der Türe gefunden, wahrscheinlich aus der Tatnacht. Sagen wir mal so, wenn man jetzt nur die Beweise sieht, spricht sehr viel mehr für Elizabeth am Tatort.
Also irgendwie muss eine Geschichte daraus werden, dass Jens es hätte gewesen sein können. Wie ist denn die Theorie?
Jens Söhring hat den Mord gestanden und er hatte Täterwissen. Und ein Geständnis in den 80er Jahren, also ist auch heute noch in vielen Bereichen der Polizei, ist ein Geständnis sozusagen das A und O. Wenn ich ein Geständnis habe, habe ich den Täter, was natürlich sehr angezweifelt wird mittlerweile, weil es ja haufenweise falsche Geständnisse wird. Aber das war damals noch nicht Stand of the Art. Also falsche Geständnisse waren damals kein Thema. Und damit war für ganz, ganz viele und vor allen Dingen für den Hauptermittler Ricky Gardner klar, wer der Täter ist.
Trotz der dünnen Beweislage haben Sie es geschafft, Jens zu verurteilen. Also mit welchem Argument ist Jens dann vor Gericht eigentlich verurteilt worden?
Ich glaube, das Hauptproblem von Jens war sein Anwalt, Richard Neaton. Es war ein Anwalt aus einem anderen Bundesland. Er kannte die Verfahrensregeln in Virginia nicht, die sehr kompliziert sind. Also wenn ich nicht die Verfahrensregeln genau einhalte, kann ich ein Argument gar nicht vorbringen. So kam es dazu, dass Fußabdruckexperten, die sagten, es gibt Fußabdrücke der Frauengröße von Elizabeth Haysom am Tatort, gar nicht vor Gericht ausgesagt haben. Vor Gericht ausgesagt hat ein Reifenexperte, der einen blutigen Sockabdruck über den Fußabdruck von Jens Söhring legte und sagte, it fits like a glove. Er sitzt wie ein Handschuh. Dieses ist ein kompletter wissenschaftlicher Unsinn und hätte vor Gericht niemals vorgebracht werden dürfen.
Aber den Geschworenen hat es verfangen, ne?
Ja, im Nachhinein bei Interviews mit den Geschworenen kam heraus, dass genau diese Sache, die wissenschaftlich ein absoluter Mumpitz war, dazu geführt hat, dass sie ihn für schuldig befunden haben.
Es gibt also quasi einen Sockenabdruck und einen Schuhabdruck und die werden irgendwie übereinander gelegt und die Geschworenen glauben das und Jens wird verurteilt. Was erwartet ihn?
Also sie konnten ihn ja nicht zum Tode verurteilen, weil das vor dem Europäischen Gerichtshof geklärt wurde. Er durfte nur ausgeliefert werden, wenn keine Todesstrafe droht. Das heißt, sie haben ihn zweimal lebenslang, also für jeden Mord lebenslänglich und in Amerika bedeutet lebenslänglich wirklich lebenslänglich. Also nicht wie bei uns, dass man nach so und so vielen Jahren rauskommt, sondern lebenslang. Und das zweimal. Elizabeth wurde ja in ihrem Prozess zu 90 Jahren verurteilt wegen Anstiftung zum Mord. 90 Jahre, also 45 Jahre für jeden Fall. Sie sitzt übrigens ganz, ganz in der Nähe von Jens in einem Frauengefängnis. Sie haben seitdem keinen Kontakt, dürfen sie auch gar nicht. Aber ich glaube auch nicht, dass Jens Söhring Kontakt zu Elizabeth haben wollte, die ja dann doch seine große Liebe, die sein Leben zerstört hat.
Bis hierhin ist es eine Geschichte von einem quasi ich bin Held zur falschen Zeit und einem Gerichtssystem, was die Spuren relativ einseitig deutet. Es sind so viele Spuren da. Was hätte denn noch hervorkommen müssen, damit Jens Söhring ja irgendwie freigesprochen worden wäre?
Also ich weiß nicht, was in dieser Nacht passiert ist. Was ich weiß mittlerweile nach 11 Jahren Recherche an diesem Fall, dass ganz, ganz viele Dinge niemals hinterfragt wurden. Es wurden zahllose Zeugen niemals aufgerufen. Und das ist genau das, was wir jetzt in unserem Film machen, dass wir mit einem Detective, der übrigens sehr gegen Jens war am Anfang, also der sagte, der sitzt der Richtige und er schaut sich das nochmal an, aber er glaubt nicht, dass da irgendwas rauskommt. Und der hat sich alle Unterlagen des Prozesses angeschaut, alle Indizien, alle Zeugen, die nicht aufgerufen wurden, und hat gesagt, es spricht wahnsinnig viel dagegen, dass Jens Söhring es war. Es kommt ja noch dazu, dass er in seinem Geständnis wirkliche Fehler gemacht hat, und zwar entscheidende Fehler. Mrs. Haysom hatte ein Nachtgewand an, so ein Kleidchen. Jens Söhring sagt aus, dass sie eine Jeans trug. Er hat die falsche Mordwaffe. An den Stellen, wo er sagt, er hätte Mr. Haysom die Kehle durchgeschnitten, ist fast kein Blut. Der Tatort passt nicht zu dem Geständnis. Das hat auch einer der größten Experten für Falschaussagen, ein Engländer, ein englischer Polizist, der sich auch alle Unterlagen angeguckt hat in den letzten Jahren, gesagt, dass dieses Geständnis nicht zum Tatort passt.
Wenn wir jetzt auf diesen Prozess gucken, in der Zwischenzeit hat sich etwas getan. Ne? Die Techniken, um Beweise zu sich anzugucken, sind besser geworden. Ihr habt auch in eurer Doku weitere Leute gefragt und Indizien zusammengesammelt. Wenn man das so mal ganz vorsichtig sagt, die Indizien, er kann es nicht gewesen sein oder er war es nicht. Die Zahl dieser Indizien ist gestiegen. Einer von den Leuten, die das behaupten, ist Steve Rosenfield, ein Anwalt von Jens Söhring.
If he was tried under the science of today and what we know about his false confession and Elizabeth's propensity to lie, there is not enough evidence to convict him.
Also Steve Rosenfield ist der Anwalt von Jens Söhring, der seit vielen Jahren für ihn kämpft, der Meinung ist, dass er es nicht war. Und zwar, weil wahnsinnig viele Indizien dagegen sprechen. Mittlerweile gibt es ja DNA, also diese DNA-Untersuchung kam 2009. Das war der Zeitpunkt, als klar war, dass von den 43 Spuren am Tatort keine einzige zu Jens Söhring passt. Aber es konnte auch keine Elizabeth Haysom zugeschrieben werden. Das war allerdings nie ein Beweis der Unschuld, ne? Also wenn ich von den DNA-Spuren, die am Tatort sind, keine jemanden zuweisen kann, bedeutet das erstmal nicht, dass es nicht gewesen sein könnte. Jetzt ist aber in neuester Zeit herausgekommen, nachdem man die Blutspuren von 85 und die DNA-Spuren von 2009 nebeneinander gelegt hat, dass die Blutgruppe 0 am Tatort, die Jens Söhrings Blutgruppe ist, wo man dann auch immer gesagt hat, das könnte von ihm sein, sein Blut ist am Tatort. Diese Blutgruppe 0 am Tatort wurde jetzt definitiv einem anderen Mann zugeordnet. Es war also ein anderer Mann mit der Blutgruppe 0 am Tatort. Und das sind die Erkenntnisse, die momentan sehr für Jens sprechen. Das Problem ist, er kann nicht mehr vor Gericht damit.
Warum ignoriert das Gericht diese Indizien?
Das ist in Amerika einfach so, dass ich nur vor Gericht gehen kann, wenn ich neue Beweise habe. Jetzt sind aber die zwei Papiere, die sie da nebeneinander gelegt haben und die das gezeigt haben, das eine Papier ist von 1985 und die DNA-Analyse ist von 2009. 2009 war der letzte Zeitpunkt, wo Jens Söhring nochmal vor Gericht hätte gehen können, als er eben keinen Treffer bei der DNA-Analyse, als keinen Treffer gab. Und das hat er nicht gemacht, weil damals der demokratische Governor Kaine ihn eine Haftüberstellung nach Deutschland eingewilligt hat. Das heißt, Jens Söhring dachte in dem Moment, dass er nach Deutschland kommt.
Was ist ein Ausweg? Wie kann es jetzt weitergehen für ihn?
Ich glaube, das Problem ist, dass Jens Söhrings Fall ein sehr politischer Fall ist. Es geht ja in Amerika immer auch um Hard on Crime. Also wer ist hart gegen die Verbrecher? Deswegen gab es ja auch so einen unfassbaren Aufstand, als er 2010 nach Deutschland diese Haftüberstellung. Ein demokratischer Governor sagt an seinem letzten Arbeitstag, Jens Söhring darf nach Deutschland. Er wäre hier nochmal ins Gefängnis gekommen und wäre dann wahrscheinlich ziemlich schnell freigekommen. Da gab es einen Aufschrei in Virginia, dass das nicht sein kann, dass ein Mensch, der in Amerika jemand umbringt, jetzt ein freier Mann sein darf in Deutschland. Also es gibt überhaupt kein Hinterfragen der Fakten. Es gibt immer nur Er ist verurteilt, wir haben ihn und er darf nicht freikommen. Es ist so ein bisschen, ja, es gibt Strafe und es gibt Rache. Und vieles von dem, was in Amerika passiert, erinnert mich mehr an Rache als an Strafe.
Durch deine Arbeit glauben ja jetzt mehr Menschen an seine Unschuld. Steigen damit jetzt die Chancen, dass ja, Jens Söhring doch noch vielleicht eine Chance auf Freiheit bekommt?
Tja, ich weiß es nicht. Die Sache ist, er kann nicht mehr vor Gericht gehen. Und das ist wirklich tragisch, weil es ja im Laufe der letzten Jahre allein so viele Dinge gegeben hat, die dazugekommen sind, die dagegen sprechen, dass es so war, wie es vor Gericht gesagt wurde. All diese Dinge, die dagegen sprechen. Und er kann nicht mehr vor Gericht gehen. Das ist, als ich ihn das letzte Mal getroffen habe, jetzt im März, da saß er vor mir und hat gehofft, weil das Parole Board hatte, also dieser Bewährungsausschuss, der ihn jährlich befragt, die haben den Film angeguckt, die haben sich viel mehr Unterlagen als jemals zuvor zuschicken lassen. Und er hatte das Gefühl, dass jetzt auch diese neue DNA-Geschichte, dass da Blut von zwei anderen Männern am Tatort ist und jetzt hinten und vorne nichts mehr stimmt, dass das dazu führen könnte, dass er auf Bewährung freikommt. Ich habe ihn getroffen und er hat das erste Mal in 31 Jahren eine echte Levi's Jeans gekauft. Er hatte sich ein Säckchen für die Freiheit gemacht, das er im Gefängnis nicht anfasst. Da sind lauter Sachen drin, eine Zahnbürste, eine Hose, die für die Freiheit sind. Und er dachte da wirklich, er kommt jetzt ganz schnell raus. Zwei Tage danach hat das Parole Board gesagt, dass er nicht rauskommt. Die einzige Chance, die er jetzt momentan noch hat, er hat auch um die bedingungslose Anerkennung seiner Unschuld gebeten, wegen all der neuen Fakten. Das ist natürlich noch eine viel höhere Hürde, aber jetzt seine letzte Hoffnung. Und diese Entscheidung trifft der Governor von Virginia. Momentan ist ein Demokrat. Momentan hätte er vielleicht Chancen. Bloß kommt jetzt eine Wahl. Im November wird der neue Governor gewählt. Das heißt, keiner wird vor einer Wahl den deutschen Jens Söhring rauslassen. Weil dann wieder anfängt, was jedes Mal kommt, dass ein Aufschrei durch dieses Land geht. Ein Aufschrei, wie man einen Doppelmörder freilassen kann. Es wird nicht gefragt, was an Fakten vorliegt, sondern es wird immer nur gesagt, der Doppelmörder muss sitzen bleiben, da wo er ist, und da auch sterben.
Karin Steinberger war das, die uns erzählt hat über Jens Söhring, der seit 31 Jahren im Knast sitzt, weil Spuren ignoriert worden sind. In der 100 auf Spurensuche.
Deutschlandfunk Nova 100.
Deutschlandfunk Nova, ihr hört die 100 heute auf Spurensuche. Und wir haben gerade die Geschichte von Jens Söhring gehört, der seit über 31 Jahren im Gefängnis sitzt. Und das, obwohl er wahrscheinlich unschuldig ist. Julia Rosch, du bist jetzt gerade bei mir im Studio, Redakteurin der Sendung. Du hast im Vorfeld dich viel mit dem Fall Jens Söhring beschäftigt. Was hat dich denn daran am meisten, also mal, fasziniert?
Ja, fasziniert, bewegt. Also ich habe mir diesen Film angeschaut, über den wir ja auch gerade mit Karin Steinberger gesprochen haben. Der Film Das Versprechen oder so Promise auf Englisch. Und da rollen die ja erstmal den Fall auf und dann aber noch mehr. Denn mittlerweile gibt es ein paar Leute, die sich den Fall Jens Söhring wirklich nochmal genau anschauen. Also dazu gehört zum Beispiel Jens Söhrings Anwältin Gail Ball, sein Anwalt Steve Rosenfield und auch so ein Privatermittler. Und als ich mir den Film so angeschaut habe, habe ich so gedacht, okay, am Ende dachte ich so, nach dem allem, was die da erzählt haben, wahrscheinlich ist es jetzt echt nur noch eine Frage der Zeit, dass der dann einfach da mit seinem Säckchen, das er gepackt hat, rauskommt.
Ja, was waren denn die Sachen, die dich da so sicher gemacht haben, dass er rauskommt?
Naja, es gibt eben viele neue Spuren und viele Ungereimtheiten, die damals beim Prozess überhaupt keine Rolle gespielt haben. Zum Beispiel für die Nacht des Mordes, als die Eltern von Elizabeth Haysom ermordet worden sind, da gab es für Jens und Elizabeth ein Alibi. Und dieses Alibi, das war schriftlich verfasst. Und es stammte von Elizabeths damaliger Mitbewohnerin Christine Kim. Die hat das geschrieben. Die ist aber nie vor Gericht bestellt worden. Die ist nie befragt worden. Und da gibt es in dem Film so eine Szene, wo der Privatermittler versucht, sie zu kontaktieren, mit ihr zu reden. Die ist irgendwie Dozentin an der Uni. Naja, und als sie das mitbekommt, dass er sie besuchen will, schreibt sie ihm nur eine Mail, dass er das bitte nicht wieder tun soll, sonst würde sie ihn vom Unigelände verweisen lassen.
Okay, das wirft jetzt erstmal nicht das beste Licht auf sie. Also es könnte sein, dass es da was gibt, was sie nicht erzählen will.
Genau, und dazu hat Karin Steinberger mir im Vorgespräch das hier erzählt.
Also ich glaube, der Hauptpunkt in dem Verfahren gegen Jens Söhring war einfach, dass so und so viele Zeugen nie aufgerufen wurden. Zum Beispiel Christine Kim. Das war die eine gute Freundin von Elizabeth, die seltsamerweise das Alibi geschrieben hat. Also das Alibi, das ja beweist, dass einer zur Tatzeit in Washington D.C. war. Warum schreibt eine nicht beteiligte Person ein Alibi für zwei Leute? Und da bei diesen zwei Leuten geht es ja darum, wer war in Washington D.C. und wer war nicht in Washington D.C. und ist zu den Eltern gefahren und hat sie umgebracht. Warum fragt niemand nach? Warum wird diese Frau niemals vor Gericht bestellt?
Ja, da kann man nur sagen, krass irgendwie, ne? Und solche Sachen gibt es haufenweise in dem Fall. Zum Beispiel hat Elizabeth Haysom vor Gericht gesagt, dass sie in der Tatnacht nicht am Tatort gewesen sein konnte, weil sie sich eben in Washington D.C. mit ihrem Drogenhändler getroffen hat, weil die wohl exzessiv Drogen konsumiert hat. Aber auch dieser Drogenhändler, der wurde nie gefragt.
Okay, eine Frau, die ein Alibi schreibt, ein Drogenhändler, der damit zu tun hat. Man wünscht sich ja eigentlich, dass gerade bei einem Urteil, wenn es um Mord geht, dass dann mit einer gewissen Gründlichkeit gearbeitet wird. Aber scheint ja echt hier, ja, weiß nicht, ist das Schlamperei oder?
Keine Ahnung, ob es Schlamperei ist, aber in dem Film gibt es noch so eine Szene, ne? Da meldet sich ein neuer Zeuge, Jahre später. Der hat angeblich damals in der Nacht beobachtet, wie Elizabeth Haysom mit einem anderen Mann ein blutverschmiertes Auto irgendwo abgeholt hat. Aber dem wurde dann auch jetzt nicht mehr nachgegangen. Also es wurde quasi nie richtig aufgeklärt, was eigentlich in dieser Nacht passiert ist. Dieser Privatermittler, der in dem Film vorkommt, der hat es zwar versucht, diesen anderen Mann, der da möglicherweise in dem Auto saß, zu erreichen, aber der wollte natürlich auch nicht reden. Und Jens Söhring, der sagt heute, wenn ein anderer Mensch bei der Tat dabei gewesen ist, dann ist dieser Mensch die wirklich sicherste Person, die es auf der Welt überhaupt gibt.
Das ist der einzige Mensch, der sagen kann, die Elizabeth war da. Das ist der sicherste Mensch in der ganzen Welt. Da muss ich nie Sorgen machen. Da muss ich nie Sorgen machen. Oder sie. Das kann ja auch eine Frau gewesen sein.
Ja, für Jens Söhring sieht es deswegen also relativ aussichtslos aus. Vor allem, weil er einfach nicht mehr vor Gericht gehen kann jetzt.
Das ist ja echt wirklich alles schwer auszuhalten. Warum geht das denn nicht nochmal vor Gericht gehen?
Ja, das hat mir Karin Steinberger auch nochmal erklärt. Er könnte nur nochmal vor Gericht gehen, wenn er beweisen kann, dass ein anderer die Tat begangen hat. Dazu hat sie mir das hier gesagt.
Weil es keine neuen Beweise gibt. Er müsste jetzt sozusagen den Täter finden. Oder die Tatwaffe taucht auf. Das wäre ein neuer Beweis.
Ja, und darum ist Jens Söhring jetzt einfach vom Wohlwollen des Governors von Virginia abhängig, der ihn ja sozusagen begnadigen könnte.
Wenn ihr mehr über diesen Fall von Jens Söhring hören möchtet oder sehen wollt, dann könnt ihr auf jeden Fall ins Kino gehen. Der Film The Promise, das Versprechen, läuft in ein paar Kinos in Europa und auch international. Bestimmt total spannend.
Deutschlandfunk Nova 100.
Wenn alles richtig gut läuft in 100, dann klingt es eigentlich so, als steckt da gar nicht viel Arbeit drin. Ich kann nur sagen, diesmal war es anders. Danke an Vera Pache jedenfalls für die Geschichte über den Mord an Marianne Fahrtstra. Danke an Thomas Reintjes für die Recherche zu Henrietta Lex. Und auch vielen Dank an Karin Steinberger, dass sie uns die Geschichte von Jens Söhring erzählt hat. Danke für die Redaktion, ganz besonders an Julia Rosch und Theresa Steudel und an Niloufar Elhami. Technik hatte Norman Wollmacher, am Mikrofon war Stefan Beuting. Und zum Schluss hätte ich jetzt noch eine Bitte. Wenn es euch gefallen hat, dann empfehlt uns bitte weiter. Unser Podcast gibt es im Netz, gibt es bei iTunes. Und es wäre einfach super, wenn ihr die Geschichten, die ihr hier vielleicht gut fandet, ja verlinkt und somit helft, dass diese Geschichten einfach ein paar Spuren hinterlassen.
Deutschlandfunk Nova 100.
Ich habe im Laufe meiner Recherchen ziemlich viel gelernt über Ermittlungen bei der Polizei. Zum Beispiel hat mir Ron Reintjes auch erzählt, dass sie dann, als sie wussten, wer der Täter ist, dass sie erstmal Social Media gecheckt haben, um zu gucken, wer ist das eigentlich? Was ist das für eine Person? Wie sieht der aus? Ja, und sie haben dann auch gesehen, dass er eben Familie hat, eine Frau und zwei Kinder. Und ich fand es irgendwie ziemlich bemerkenswert, dass dann ein Polizist wie Ron Reintjes, der schon lange in diesem Job arbeitet, also selbst für ihn hatte dieser eigentliche Erfolgsmoment irgendwie auch eine total tragische Seite, weil er genau wusste, dass mit der Festnahme dann eine komplette Familie ruiniert sein wird.
Kurz nachdem ich die Geschichte von Henrietta Lacks im Studio erzählt habe, habe ich gesehen, dass Henrietta diese Woche wieder ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommen hat. Aufmerksamkeit, die sie ja so sehr verdient und die sich auch ihre Familie so sehr wünscht. Es ist nämlich ein Highway nach ihr benannt worden. Das hat ein Lokalsender aus Baltimore berichtet.
Well, state officials have named today Henrietta Lacks Day. They mark the occasion by dedicating part of Bronig Highway to the late Turner Station resident.
Today's dedication of Bronig Highway is just one acknowledgement of Henrietta's life and continuing legacy of healing and hope.
Ja, es gibt jetzt also den Henrietta Lacks Way. Ich will noch kurz Danke sagen an Lars Steinmetz, der sich in unserem Interview getraut hat, zuzugeben, dass er einen Fehler gemacht hat. Respekt dafür. Er soll natürlich jetzt nicht als Sündenbock für all die ganzen Ungerechtigkeiten in dieser Geschichte dastehen. Dafür kann er natürlich nichts. Die Geschichte hat noch ganz viele Facetten, die ich leider weglassen musste. Die könnt ihr alle nachlesen, natürlich in dem Buch »Die Unsterblichkeit der Henrietta Lacks«.
Jens Söring war zu dem Zeitpunkt ein Kind. Er war noch nie da draußen und dann gerät er an diese Verwegene, die ihn total den Kopf verdreht hat und die alles, alles ausprobiert hat in ihrem Leben. Die ist abgehauen, ist durch Europa getrampt, hat alle Drogen dieser Welt genommen, hat sich prostituiert mal eine Zeit lang. Also sie war das komplette Gegenbild von ihm. Und das alles ist so verrückt, wenn man dann diesen Menschen sieht, der ja heute noch, er ist ja immer noch ein kleiner Schlaumeier und wir diskutieren oft manchmal ja über die Situation der Welt, obwohl er da drinnen sitzt und eigentlich die Welt seit 31 Jahren nicht gesehen hat. Und dann hat er auch noch so geträumt davon, dass er noch einmal in seinem Leben eine Rinde berührt. Eine Rinde, weil die Gefängnisse in Amerika sind ja immer ganz weit in der Pampa, also sie sind ja am Land. Das hat zwei Gründe. Zum einen, damit die Leute natürlich schlechter weglaufen können. Und zweitens, damit die Landbevölkerung Jobs hat. Also die stehen mitten in der Natur, aber es gibt nicht einen Baum bei ihnen drinnen.
Deutschlandfunk Nova 100.
Jeden Sonntag um 16 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.